Jesus, du kennst unser Herz, du weißt, wonach wir uns sehnen, du weißt, wo wir Heilung brauchen, wonach unsere Seele dürstet und wie dieser Schluck vom Strom des Lebens und dieses Brot, das unseren Hunger stillt, schmecken muss, aussehen muss und wir bitten dich, dass das genau geschieht, dass jeder und jede von uns das bekommt. Was er gerade braucht. So bitten wir dich, dass du uns einhüllst in deine Gegenwart. Amen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Ich höre meinen Sonntagsschulonkel sagen, also früher hieß es Sonntagsschule und man hat Onkel und Tante gesagt. Und er hat gesagt, wenn ihr alles vergisst, was ihr hier gelernt habt, aber diesen Vers, den müsst ihr in euren Rucksack packen, der trägt euch durchs ganze Leben. Ich lese ihn nochmal nach einer moderneren Übersetzung, nach Johannes 3, Vers 16, nach Hoffnung für alle. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Das ist Evangelium, das ist gute Nachricht. Und ich möchte in den nächsten zwei Gottesdienste, also heute und die nächsten zwei, darüber nachdenken, was ist eigentlich Evangelium? Was ist die gute Nachricht? Was lässt unser Herz jubeln? Oder Frage, lässt es uns jubeln? Was ist die gute Nachricht, die eigentlich jeder hören muss? Der Hintergrund ist, es ist ja ein griechisches Wort, weil das Neue Testament in Griechisch geschrieben wurde ursprünglich und Evangelium war kein frommes Wort. Das kommt aus der Militärsprache. Da war also ein Land oder eine Stadt, eine befestigte Stadt, die wurde angegriffen von einem feindlichen Heer. Und die eigenen Männer wurden zusammengezogen und haben eine Verteidigungsarmee gegründet, aufgebaut und sind raus, um ihr Leben und ihre Stadt und ihr Land zu verteidigen. Und zurück blieben die Frauen und die Kinder und die, die, weil sie krank waren oder zu alt waren, nicht mehr kämpfen konnten. Und sie saßen in dieser Stadt und haben gezittert. Und gesagt, wer kommt jetzt als nächstes? Die feindliche Armee? Oder kommt eine Botschaft, eine gute Nachricht? Wir haben gesiegt. Und dann kommt ein Reiter, ein Läufer und läuft durch das Tor und auf den Marktplatz und sagt, Evangelium, gute Nachricht, wir haben gesiegt. Und dann gibt es einen Sturm, einen Jubelsturm der Erleichterung. Wir werden nicht überfallen, wir werden nicht versklavt, wir werden nicht ausgeplündert, wir werden nicht, die Stadt wird nicht verbrannt. Wir sind gerettet. Das ist gute Nachricht. Und genau dafür ist Jesus von Gott gekommen, um uns gute Nachrichten zu bringen. Nachrichten, die uns jubeln lassen, die deutlich machen, wow, da ist jemand für uns. Der hat für uns gekämpft. Und Jesus formuliert das an anderer Stelle so, dass er sagt, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Wende dich ihm zu. Sieh zu, dass du das nicht verpasst. Greif zu dem, was Gott dir anbietet. Und geh nicht vorbei, geh nicht weg. Du verpasst das Beste, das es gibt. Du verpasst das Leben. Und das ist aber die Frage, was bedeutet das denn konkret? Was bedeutet das in dem Zusammenhang, was Jesus für uns getan hat? Was ist die gute Nachricht, die du gehört hast? Was hat dein Herz berührt, als du mit Jesus in Kontakt kamst? Vielleicht schon im Kindergottesdienst oder im Gemeindeunterricht, in der Jungschule, in der Jugend oder irgendwo auf einer Evangelisationsveranstaltung. Was hat dein Herz berührt? Wo hast du gesagt, das will ich haben? Wo hast du gemerkt, boah, Jesus, ohne dich will ich nicht mehr leben. Was war die gute Nachricht? Das ist das, was du weitergeben kannst. Und die Frage ist, warum sollen dein Mann oder deine Frau, deine Kinder, vielleicht deine Eltern, deine Freunde, deine Nachbarn, deine Kollegen, warum sollen die an Jesus glauben? Was ist die gute Nachricht? Wenn wir anderen von Jesus erzählen wollen, wenn wir evangelisieren wollen oder wenn wir im Herbst diesen Alpha-Kurs wieder starten, wo es ja nur darum geht zu sagen, was ist das Geschenk, das Gott uns macht in Jesus? Und wie sieht das praktisch aus? Dann ist das die erste Frage. Was hat dich denn berührt? Wir müssen nicht eine Dogmatik auswendig lernen. Wir müssen nicht ganz viel wissen. Das Wichtigste ist, dass du weißt, was dein Herz berührt hat. Und das kannst du weitergeben. Und dazu brauchst du nicht studieren. Und dazu brauchst du nicht haufenweise Bücher lesen. Ist gut, Bücher zu lesen und auch Hintergründe zu wissen. Aber das, was hat dich berührt? Und ich hoffe, dass diese nächsten drei Predigten, also mit dieser, uns ein bisschen das entfalten können. Was ist die gute Nachricht? Also was ist die gute Nachricht für dich, für deine Familie, für unseren Ort, für Deutschland, für die Welt? Und es gibt drei Hauptaussagen in der Bibel, die das entfalten. Es gibt noch mehr, aber drei Hauptaussagen. Und das eine ist, dass wir getrennt sind von Gott. Das ist das, was üblich ist, was wir unter uns immer wieder erzählen, was aber einseitig ist, wenn wir nur das wissen. Also wir tun Dinge, die uns und andere schädigen. Dinge, die Gott nicht gefallen, und das trennt uns von Gott. Noch viel tiefer, das habe ich gestern gesagt, auf der Beerdigung, geht es eigentlich darum, wo läuft die Richtung deines Lebens lang? Es geht viel mehr darum, läufst du auf Gott zu, auf Ewigkeit, oder geht deine Richtung irgendwo anders hin, wo du sagst, mit Tod ist sowieso alles aus und alles vorbei und ich guck mal, wie ich das Beste aus meinem Leben mache. Und die biblische Aussage ist, es gibt ein Leben nach dem Tod und dann stehst du vor deinem Gott und wir sagen dann, und die Bibel sagt es auch, vor dem Richterstuhl Gottes. Und dann gibt es Leute, die sind dabei, mit ihm in Ewigkeit zu leben, und es gibt eine Gruppe von Leuten, die sind nicht dabei. Und die einen dürfen das Leben ewig genießen in großer Fülle und die anderen haben das nicht und werden nichts Schönes erleben. Und Jesus kommt, um diese Trennung aufzuheben, um den Weg frei zu machen zu Gott. Er sagt, ja, alle Menschen sind von Gott getrennt und sie brauchen jemanden, der diese Barrieren wegräumt, der Schuld vergibt, der die Strafe auf sich nimmt für unser Versagen. Und wenn ich Jesus um Vergebung bitte, dann passiert genau das und mich ihm anschließe. Also mich mit ihm verbinde. Am nächsten Sonntag wird es darum gehen, das ist das, was viele von uns kennen. Aber wenn wir nur das kennen, hat das Auswirkungen, die nicht gut sind. Weil es nur ein Teil des Evangeliums ist. Und weil wir Ergänzung brauchen. Und das kommt nächste Mal, da geht es darum, dazu zu gehören, weil wir eigentlich nicht zur Familie Gottes gehören. Aber jetzt darf ich dazugehören. Und am übernächsten Sonntag geht es darum, dass Jesus Sieger ist über alles, was uns bedrängt und kaputt machen will. Und wir müssen diese anderen Bereiche dazunehmen, sonst wird es einseitig und bedrückend wird es sonst. Also nochmal, heute ist das Thema frei gesprochen. Wir feiern unsere Rettung, Johannes 3, und ich lese Vers 16 bis 18 jetzt. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten, sondern um sie zu retten. Wer an ihn glaubt, der wird nicht verurteilt. Wer aber nicht an ihn glaubt, über den ist das Urteil damit schon gesprochen. Denn er weigert sich, Gottes einzigem Sohn zu vertrauen. Dreimal wird hier von Gericht gesprochen. Wer in ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Es wird Gericht gehalten, steht hier. Das negative Urteil ist schon gesprochen, schuldig, ewig von Gott getrennt, ewige Verdammnis. Ist das echt eine gute Nachricht? Sagt das jemand? Erzähl mir mehr. Ich kenne jemanden, der hat gesagt, erzähl mir mehr. Für den war das die richtige Botschaft. Diese Verurteilung gilt auch für die, die davon nichts wissen. Es gilt auch für die, die fröhlich und gelassen ihr Leben leben. Es gilt für die, die überhaupt nicht wissen, dass sie einen Freispruch brauchen. Ich habe von Jubeln geredet, das ist wirklich das Ziel dieser Serie. Jubeln. Aber wenn ihr, stellt euch doch mal einen Gerichtssaal vor. Ich vermute, manche waren schon mal in einem Gerichtssaal und wenn nicht, haben wir es im Fernsehen gesehen. Ist das ein Grund zum Jubeln oder ist das nicht eher eine beklemmende Atmosphäre? Da sind Menschen, die haben Autorität, das wird durch Kleidung ausgedrückt. Die sitzen hinter einem Tisch, wie in, ich weiß nicht, ob die erhöht sind, glaube manchmal schon. Die haben Autorität vom Staat bekommen, über mich zu richten. Und ich bin ihnen quasi ausgeliefert. Stimmt nicht ganz, weil es gibt ja Gesetze, an die sie sich auch halten müssen und die sie auslegen müssen. Aber ich bin nervös. Es gibt einen Ankläger. Und das, was uns die Bibel beschreibt, ist, das Schlimme ist, der Ausgang des Verfahrens ist schon klar. Mein Versagen ist offensichtlich. Ich werde schuldig gesprochen. Und dann kommt jemand und sagt, ich übernehme das Urteil. Ich übernehme das, was dich hätte treffen müssen und du bist frei, so wie Frauke das vorhin erlebbar gemacht hat. Und es gibt verschiedene Bilder, um das zu beschreiben. Wie sieht denn diese Freiheit aus? Das eine ist, dass der Richter sein Urteil spricht, weil er an das Gesetz gebunden ist. Und dann zieht er seine Robe aus und kommt auf den Angeklagten zu. Und er hat also eine große Geldsumme verurteilt. Und dann zieht er seine Robe aus und kommt zum Angeklagten, überreicht ihm einen Scheck und sagt, das ist das, was du brauchst. Alles bezahlt, du kannst gehen. Und er ist frei. Er kann jubeln. Das ist das, was Jesus für uns getan hat. Er hat den Scheck bezahlt. Ein anderes Bild ist, wenn wir uns vorstellen, das bin ich und das ist Jesus und Gott, stellen wir uns ja immer über uns vor, dann ist dieses Handy jetzt so die Barriere zwischen Gott und Mensch. Und Jesus kommt, er völlig, also gerecht, unschuldig, hat in allem Gottes Willen erfüllt und sagt, ey, gib mir das, was dich trennt. Gib mir. Und dann bin ich, dann ist mein Weg zu Gott frei. Und Jesus stirbt und schreit am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Deswegen. Und er hat es freiwillig gemacht, nicht gezwungen. Und ich bin frei. Und dann ist mir etwas eingefallen. Vor fast 20 Jahren ging ein Film durch die Kinos von Mel Gibson. Die Passion Christi. Sehr dramatisch. Und dann gibt es diese Szene, wo Pilatus vom Volk bedrängt wird, dass er Jesus verurteilen soll und kreuzigen soll. Und er findet aber überhaupt keine Schuld an ihm, aber Pilatus ist der Einzige, der die Macht hat, zu verurteilen. Und dann versucht er aus dieser Situation rauszukommen und zu diesem großen Fest, was da gefeiert wurde, hatte er die Angewohnheit, immer einen Gefangenen freizugeben, einfach so, zu begnadigen. Und holt so den schlimmsten Gefängnisinsassen, der ihm eingefallen ist, einen verurteilten Mörder, und stellt ihn vor das Volk Und nach denen wollt ihr frei haben. Und alle schreien, Barabbas wollen sie frei haben, diesen Mörder. Und Jesus soll gekreuzigt werden. Damit hätte er nicht gerechnet. Aber jetzt dieser Barabbas, dieser Schauspieler, der ihn dargestellt hat, der guckt. Kann er es gar nicht begreifen? Fängt dann an zu lachen und zu strahlen. Was? Ich bin frei? Und läuft weg und niemand hält ihn fest, niemand hat Fesseln für ihn, niemand hält ihn auf. Er ist wirklich frei. Er ist wirklich frei. Wo ist unser Jubel? Wo ist unsere Freude? Es gibt jemand hat mal gesagt, sag mal, wenn ihr euch so freut an Jesus, könnt ihr mir eurem Gesicht Bescheid sagen. Warum sieht man uns die Freude nicht an? Oder manchmal nicht an, oder weiß ich nicht. Wenn wir zu ihm singen, wenn wir zu ihm beten, wenn wir von seinem Wort reden. Warum sprudelt es oft nicht so über aus unserem Herzen, wenn wir anderen von unserer Beziehung zu Jesus erzählen? Alle, die sich jetzt nicht angesprochen haben, ne? Euch trifft es also nicht. Kommen ja noch zwei Predigten. Also, ich habe mir Gedanken gemacht, warum sind wir so gebremst? Ja, wir sind Norddeutsche, okay. Ne? Das ist dann nochmal eine andere Kultur. Aber es gibt ja noch mehr Gründe als unsere Kultur. Könnte es sein, dass wir immer noch vor dem Richter stehen? Dass wir nicht begriffen haben, wir haben den Gerichtssaal schon verlassen. Wir sind schon raus. Jesus hat gesagt, ich stelle mich dahin. Du bist frei, du kannst gehen. Könnte es sein, dass wir uns immer noch schuldig fühlen, weil Jesus für uns sterben musste? Könnte es sein, dass wir ja merken, wir sind nicht perfekt? Wir machen immer noch Dinge falsch. Wir tun Dinge, über die wir uns selber ärgern oder sogar schämen. Wir sagen Dinge, die andere beschädigen oder uns selbst. Und dann gucken wir uns an im Spiegel und sagen, ja, du willst Christ sein. Und dann stehen wieder im Gerichtssaal und oft sind wir unsere eigenen Ankläger. Oder die Nachbarn. Oder das Dorf. Was denken die anderen? Und eigentlich könnten wir sagen, nicht nur eigentlich, das ist das, was Jesus uns sagt, ey, du bist nicht mehr vor Gericht. Du bist frei. Lass dir von deinem eigenen Herzen und den anderen nicht einreden, dass du immer noch unterm Teppich aufrecht gehen musst oder kriechen musst. Das ist so bedrückend, wenn wir diese Befreiung nicht erleben, dass wir aus dem Gerichtssaal rauskommen. Und wie sollen wir uns da freuen, wenn wir immer noch vor Gericht stehen? Und der Anfang dieser drei Verse ist nicht in unser Herz gedrungen, oft nicht. Oder ist uns wieder verloren gegangen. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Das ist die erste Aussage. Das steht über allem. Ich habe aus Liebe zu dir gehandelt. Und danach ist nur die Erklärung, wie diese Liebe aussieht. Paulus schreibt an die Christen in Rom. Wer nun mit Jesus Christus verbunden ist, wird von Gott nicht mehr verurteilt. Oder nach Luther ist für manche mehr im Ohr. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Und davor beschreibt er sein zerrissenes Herz, wo er sagt, das, was ich tun will, das tue ich nicht. Und das, was ich nicht tun will, das tue ich. Wer wird mich erlösen? Und dann kommt dieser Satz. So gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, die mit Jesus verbunden sind. Oder etwas später an die Korinther. Nee, vorher ist das eigentlich, aber in der Bibel ist es später. Also in der Reihenfolge. Schreibt er an die Christen in Korinth. Gott ist durch Christus selbst in diese Welt gekommen und hat Frieden mit ihr geschlossen, indem er den Menschen ihre Sünden nicht länger anrechnet. Also Gott schlachtet nicht seinen Sohn am Kreuz als ein Opfer, das jetzt der Prügelknabe sein muss, sondern Gott selbst geht ans Kreuz in Christus. Für dich, für mich. Schmeckt den Tod. Weiß, wie das ist. Weiß, was Angst ist. Er selbst möchte, dass wir unter unserer Sünde nicht zusammenbrechen. Es gibt eine gewaltige Szene, die der Prophet Jesaja erlebt und die das nochmal sehr verbildlicht. Ich lese aus Jesaja 6, Vers 1 bis 8. Es war in dem Jahr, als König Usia starb, da sah ich den Herrn auf einem hohen, gewaltigen Thron sitzen. Der Saum seines Gewandes füllte den ganzen Tempel aus, nur der Saum. Er war umgeben von mächtigen Engeln, den Seraphen. Mit zwei Flügeln bedeckten sie ihr Gesicht, mit zweien ihren Leib und zwei brauchten sie zum Fliegen. Sie riefen einander zu: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der allmächtige Gott. Seine Herrlichkeit erfüllt die ganze Welt. Ihre Stimme ließ die Fundamente des Tempels erbeben. Und das ganze Heiligtum war voller Rauch. Entsetzt rief ich, also Jesaja: Ich bin verloren. Denn ich bin ein Sünder und gehöre zu einem Volk von Sündern. Mit jedem Wort, das über unsere Lippen kommt, machen wir uns schuldig. Und nun habe ich den Herrn gesehen, den allmächtigen Gott und König. Da flog einer der Seraphen zu mir mit einer glühenden Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar geholt hatte. Er berührte damit meinen Mund und sagte: Schau, die glühende Kohle hat deine Lippen berührt. Deine Schuld ist jetzt weggenommen. Dir sind deine Sünden vergeben. Danach hörte ich den Herrn fragen: Wen soll ich zu meinem Volk senden? Wer will unser Bote sein? Ich antwortete: Ich bin bereit, sende mich. Wenn Gott uns die Augen dafür öffnet, wie groß er ist, wie mächtig, welcher Glanz um ihn herum ist, um seinen Thron, welche Herrlichkeit dahinter ist. Und wenn wir so in seinem Licht stehen, dann überwältigt uns das. Jesaja hat das so erlebt und wir dürfen darum bitten, dass das geschieht, dass Gott uns so ein Augen öffnet für seine Größe und Macht und seine Herrlichkeit. Und gleichzeitig erkennen wir dabei uns selbst und merken, eigentlich dürfte ich gar nicht in dieser Gegenwart Gottes sein. Ich bin unwürdig, da zu sein. Ich bin beschmutzt von Sünde. Luther übersetzt: Weh mir, ich vergehe. Und dann, was passiert? Gott selbst sorgt dafür, dass Jesaja gereinigt wird. Eine glühende Kohle von einem Engel berührt seine Lippen. Wow, da denke ich, wow, das möchte ich nicht erleben. Aber er schreit ja nicht auf, sondern in diesem Bild erlebt er das als Reinigung, was er als Schuld bei sich erkannt hat. Und dieses Bild zeigt, dass etwas ganz Einschneidendes nötig ist, damit unsere Sünde ausgelöscht wird. Und dann schickt Gott Jesaja los und sagt: Jetzt rede davon. Rede davon, was ich dir auftrage. Also warum jubeln wir nicht? Oder manchmal nicht? Gott selbst hat unsere Sünde weggenommen. Fürchten wir uns immer noch vor Gott? Also im Sinne von Angst haben, weil wir ihn als Polizisten sehen und als Richter, dann wird es schwer zu jubeln. Kennst du Gedanken in dir, die sagen, Gott ist bestimmt manchmal traurig über mich oder enttäuscht Oder denkst du, wenn Krankheit dich trifft oder irgendwas Schlimmes passiert, straft mich Gott jetzt? Wenn du das denkst, dann bist du noch im Gerichtssaal. Aber du bist nur in Gedanken da, weil eigentlich bist du schon frei, bist raus. Weil Jesus alle Strafe auf sich genommen hat. Es ist schon längst passiert, er straft nicht mehr. Das hat Jesus getroffen. Ich bin freigesprochen, du bist freigesprochen. Also du und ich, wir können jubeln. Und wichtig ist nicht, dass wir ein perfektes Leben leben. Wichtig ist, dass wir in der Beziehung zu Jesus bleiben. Dass wir alles mit ihm besprechen, was uns begegnet, auch wenn wir uns in blöde Situationen reingeritten haben. Oder wo wir andere beschädigt haben oder wo wir hilflos sind und ratlos und Zweifel kommen. Gott, bist du wirklich da? Wir dürfen wissen, er steht mit offenen Armen da und empfängt uns. Es kann auch sein, dass dich diese Gedanken gar nicht quälen und du dich fragst, wovon redest du denn das da? Ja, es lässt mich alles kalt. Wir sind doch alle Sünder, keiner ist perfekt, ich schaffe es sowieso nicht so zu leben, wie Gott das will und sich das vorstellt, also strenge ich mich doch gar nicht erst an und frage auch nicht nach Gottes Willen, ich bin auch so ganz zufrieden mit mir und mit meinem Leben. Wenn du so denkst, kannst du auch nicht jubeln. Wie sollst du dann über Gott jubeln? Du hast nie gemerkt, wie verloren du eigentlich bist und wie sehr du es nötig hast, gerettet zu werden. Wenn du so denkst, wird Christzeit langweilig und freudlos. Denn alle Dinge, die du tust und die nicht im Sinne Gottes sind, die beschädigen unsere Beziehung zu ihm und das raubt Glück und Freude. Und deshalb ist es bleibend wichtig, dass immer wieder in Ordnung zu bringen, aber nicht, weil wir Strafe fürchten müssten, sondern weil der Himmel offen steht und weil da jemand ist, der uns mit offenen Armen empfängt. Es gibt noch andere Gründe, die uns nicht jubeln lassen. Heute möchte ich es dabei belassen. Bleibe nicht im Gerichtssaal. Du bist rausgerufen worden. Und die Frage ist, willst du das annehmen? Willst du da dem vertrauen? Willst du das glauben? Wenn du weiterhin immer Gott als Richter und Polizisten in dir hast, der uns verurteilt, dann drückt uns das nieder. Und bleib nicht dabei, dich selbst zu verurteilen und anzuklagen. Ich wünsche mir und ich wünsche dir, dass wir immer wieder Gottes Liebe erfahren. Dass wir sie sehen, erleben. Und das ist Gottes eigentliches Wesen. Er möchte, dass wir Freiheit erleben und Freude, dass wir glücklich sind, dass er unser Vater im Himmel geworden ist. Wir suchen Glück oft in anderen Sachen, aber er möchte, dass wir glücklich sind, dass er unser Vater ist. Dass wir es genießen, in seiner Nähe zu sein. Er hat alles dafür getan, damit das möglich ist. Und möglich wird, durch Jesus ist alles vergeben, wenn wir ihn darum bitten. Durch Jesus werden wir gereinigt und freigesprochen. Durch ihn sind wir Kinder des liebenden Vaters im Himmel. Und das werde ich nächste Woche weiter entfalten. Amen.